Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pokolit Podcast. Ich bin Susanne Peter, Linguistin und Mitherausgeberin von Pokolit und ich begrüße euch heute hier alleine. Anna, Mitgründerin von Pokolit und Übersetzerin, hat für diese Folge eine ganz tolle Autorin interviewt. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Erstmal nochmal der Hinweis, dass das erstmal, und ich betone erstmal, die letzte Folge vom Pokolit Podcast ist. Wir hoffen, dass es einfach nur die letzte Folge der ersten Staffel ist, in der sich alles um die Sprache von postkolonialer Literatur gedreht hat und dass wir dann im neuen Jahr mit dem Podcast weitermachen. Wir machen uns gerade Gedanken, wie das aussehen könnte. Was könnten Themen sein, die relevant sind, die uns bewegen? Mit wem würden wir sehr gerne sprechen? Uns interessiert aber natürlich auch immer, was eure Gedanken dazu sind. Also wenn ihr Wünsche habt, Ideen habt, Themen im Kopf habt, die wir unbedingt besprechen sollten, schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns gerne eine E-Mail und dann versuchen wir das sehr gerne umzusetzen. Das heißt aber, dass es auf jeden Fall im nächsten Monat keine neue Folge geben wird. Vielleicht auch noch nicht im Monat danach. Wir hoffen dann aber sehr, dass es im Frühjahr weitergehen wird. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns einfach sehr gerne auf Instagram, abonniert unser Newsletter oder wenn ihr den Podcast sogar unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne über Steady tun. Wir verlinken alles in unseren Shownotes. Und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen und ich euch verrate, mit wem Anna gesprochen hat, noch ein weiterer Hinweis. Wie ihr ja wisst, haben Anna und Lucy im September ihr Buch Macht Sprache, ein Manifest für mehr Gerechtigkeit veröffentlicht, was ihr in allen Buchhandlungen oder überall, wo es Bücher gibt, erwerben könnt. Wir empfehlen natürlich immer die kleinen unabhängigen Buchhandlungen und Anna hat vor kurzem mit dem Lila Podcast gesprochen. Da reden sie nochmal detailliert über das Buch, aber auch generell über einen gerechten Sprachgebrauch. Also hört sehr gerne in die Folge rein. Auch die verlinken wir hier einmal in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zu der heutigen Folge. Anna hat für diese Folge mit der Autorin Mirjane Mahn gesprochen, die in diesem Jahr ihren Debütroman Isa veröffentlicht hat. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 26.11., einen Tag nach dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Und bevor wir aber jetzt in das Gespräch reinhören, fasst Anna hier einmal ganz, ganz kurz zusammen, worum es in dem Roman Isa genau geht.
Anfang 2024 ist Mirjane Mahns Roman Isa im Rowohlt Verlag erschienen. Dabei handelt es sich um eine deutsch-kamerunische Geschichte, die sich über 100 Jahre erstreckt, nämlich von 1903 bis 2006. Und die historischen Ereignisse dieser Jahre bilden den Hintergrund der Geschichte der Romanfiguren. Mirjane Mahn verfolgt die weibliche Linie einer Familie zurück. Und es geht los mit Issa, das ist eine junge Frau, nach der der Roman auch benannt ist. Und im ersten Kapitel fliegt sie von Deutschland nach Kamerun zu ihren Verwandten. Und, so viel kann ich schon verraten, am Ende fliegt sie auch wieder zurück nach Deutschland. Das ist sozusagen der Rahmen. Und es gibt dann viele Kapitel, in denen es um Issa geht. Und sie erzählt aus der Ich-Perspektive, was gerade bei ihr los ist, womit sie struggelt. Sie ist zum Beispiel gerade schwanger, aber nicht mehr ganz so glücklich mit der Person, die sie geschwängert hat. Zwischen den Issa-Kapiteln gibt es dann andere Kapitel, die in der dritten Person geschrieben sind und von ihren vier direkten Vorfahrinnen erzählen. Und vielleicht erstmal so viel zum Kontext des Buches. Mehr gibt's dann in dem Gespräch mit Mirjane. Hallo Mirjane Mahn, wie schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Du hast Anfang 2024 dein Debütroman Issa geschrieben oder veröffentlicht zumindest, geschrieben wahrscheinlich davor. Über den wollen wir heute ganz ausführlich sprechen, aber neben dem Schreiben scheinst du zumindest laut Internet auch noch viele, viele andere Dinge zu machen. Und deshalb würde ich dich gern erstmal fragen, ob du dich kurz vorstellen könntest und erzählen könntest, wie du dann dazu gekommen bist, Issa zu schreiben.
Ja, glaub nicht alles, was du im Internet liest, aber ich mache ja einiges. Ich bin Theatermacherin, aber vor allem bin ich Aktivistin und ich glaube, meine aktivistische Tätigkeit findet halt in unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Bereichen statt. Ich bin unter anderem Stadtverordnete in Frankfurt, also offiziell Politikerin gewählt mit einem Mandat und doch verstehe ich mich selbst als Aktivistin im Parlament, weil es mir jetzt weniger darum geht, in der Politik Karriere zu machen, sondern eher Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken, die in den Parlamenten noch gar nicht vorkommen, da die Parlamente nicht die Diversität unserer Gesellschaft darstellen. Und das Gleiche mache ich eigentlich auch im Theater. Also ich sehe mich selbst als Künstlerin und ich liebe die Macht von Sprache, von Texten, von Worten und ich liebe halt künstlerische Medien, um Aufmerksamkeit und Empathie zu erzeugen und halt so verstehe ich meinen Aktivismus. Also wir können nicht immer nur dagegen sein. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn es ein paar Better-Practice-Beispiele gibt und wir damit irgendwie die Theorie in die Praxis umsetzen können. Und das ist dann auch schon der Grund, glaube ich, warum ich den Roman geschrieben habe. Denn in all den verschiedenen Bereichen, also ob das jetzt in Frankfurt postkolonial ist oder als Aktivistin oder auch im Parlament, wenn ich mich gegen alle Formen der Diskriminierung einsetzen möchte und unter anderem halt auch antischwarzen Rassismus im Deutschland verstehen möchte und klar machen möchte und die Strukturen dahinter verstehen möchte, dann kann ich das nicht, ohne mich mit dem Kolonialismus zu beschäftigen. Und doch hat Deutschland, glaube ich, als Kolonialmacht wieder mal so eine Sonderstellung in der Debatte, weil in Deutschland kein Bewusstsein darüber herrscht, dass wir Kolonialmacht waren und welche Rolle Deutschland übernommen hat. Und wenn ein Bewusstsein irgendwie darüber da ist, dann wird das extrem heruntergespielt und sowohl geografisch ganz weit weggeschoben als auch historisch, weil das war ja vor unserer tatsächlichen Schande, dem Holocaust. Und ich sehe das lieber so, dass eigentlich der Holocaust eine logische Folge des Kolonialismus war, weil der Kolonialismus bestimmte Tabus gebrochen hat. Tabus, nicht die gesellschaftlich vielleicht vorgeherrscht haben, aber die wir uns in den Köpfen der Menschen vorstellen können. Und zwar, wie weit kann ich einen anderen Menschen seine Würde nehmen? Und wie weit kann ich andere Menschen entmenschlichen tatsächlich? Deswegen irgendwie dann auch logisch, dass ich irgendwann einen Roman schreiben wollte, weil du bei parlamentarischen Reden, also hatte ich bis jetzt immer irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten, um über das Thema zu sprechen. Im Theater hast du, wenn du Glück hast und ein geduldiges Publikum, dann vielleicht 2 Stunden, um in irgendwie einer künstlerischen Form damit umzugehen. Und das Thema ist halt so komplex, dass ein Roman für die Geschichte, die ich da schreiben wollte oder erzählen wollte, die richtige Form war. Und ich habe einfach auch sehr viel Glück und das Privileg gehabt, so vernetzt zu sein, dass ich Menschen kannte, die mich ermutigt haben, mir ihre Ressourcen mit zur Verfügung gestellt haben, ihre Privilegien mit mir geteilt haben und ja, und dann auch noch so einen tollen Verlag, der das veröffentlichen wollte.
Ja, danke für diesen Überblick. Auf den Kolonialismus gehen wir auf jeden Fall noch genauer ein. Ich würde erst nochmal auch auf das Genre, was du ja gerade schon thematisiert hast, eingehen. Also ja, ein Roman bietet sich an, um diese große Thematik sozusagen zu verhandeln. Und es ist aber ja auch eine ganz bewusste Entscheidung, sich sprachlich auszudrücken. Und deshalb wollte ich dich gerne fragen, was gefällt dir an Sprache und vielleicht auch, was gefällt dir an der deutschen Sprache?
Ja, also die deutsche Sprache ist von allen Sprachen, die ich spreche, auf jeden Fall meine Lieblingssprache, weil sie so unglaublich präzise ist und so genau sein kann und gleichzeitig so extrem vieldeutig sein kann. Und ich finde, dass die deutsche Sprache sich wie keine andere am besten dafür eignet, Zwischentöne und Zwischenwelten zu beschreiben, Emotionen, die eigentlich nicht zu beschreiben sind. Dafür haben wir Wörter wie Weltschmerz erfunden. Und genau, das ist so das eine grundsätzlich. Und doch würde ich mit all dieser Liebe auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Sprache Macht ist. Also über Sprache zur Verfügung, Sprache benutzen zu können. Gerade in der deutschen Sprache könnte ich auch, glaube ich, so weit gehen und sagen, Amtssprache oder Bürokratiesprache ist auch eine Form der Macht und Sprache ist auch ein Privileg. Also wie drücke ich mich aus, hat ja auch viel damit zu tun, wie ich wahrgenommen werde. Und das war mir auch beim Schreiben wichtig, dass es nicht nur um den Inhalt geht, sondern sehr stark auch um die Form. Und ich würde auch sagen, dass ich halt verschiedene Sprachen in diesem Roman verwendet habe. Das ist ja auch das Tolle an Belletristik, also die Form, die ich gewählt habe mit den Issa-Kapiteln und dann den historischen Kapiteln. Und wie kann ich zum Beispiel auch mit deutschen Begriffen umgehen, die mit dem Kolonialismus eingeführt wurden und die bis heute fortreichen. Wie kann ich eine Sprachkritik innerhalb eines belletristischen Werks auch fortführen? Und ich habe zum Beispiel damit gearbeitet, dass ich unter anderem so Sachen wie Auntie und Tante nebeneinander verwendet habe, weil wenn man es jetzt einfach wortwörtlich übersetzt, ist Auntie gleich Tante und doch bedeutet es viel mehr in einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir eine reiche Diaspora haben von Menschen und dass diese vielschichtigen Identitäten nicht nur erzählt wurden, sondern dass man die ein Stück weit auch erlebt, selbst beim Lesen, weil ich unterschiedliche Begriffe für das Gleiche benutzt habe.
Ich kenne immer dieses Vorurteil, dass Deutsch so hässlich und so hart klingt. Deshalb fand ich das jetzt eigentlich ganz lustig, dass du gesagt hast, du schätzt das Deutsche besonders. Um jetzt konkreter auf den Roman zu kommen, also so ganz knapp zusammengefasst, geht es um 5 Generationen von Frauen, um ihre jeweilige Mutterschaft, um die deutsch-kamerunische Geschichte und du hast schon ein bisschen angedeutet, dass du gerne über die Kolonialgeschichte schreiben wolltest, dass du bestimmte sprachliche Entscheidungen getroffen hast. Aber gab es auch noch vielleicht konkrete Ereignisse oder andere SchriftstellerInnen, die dich inspiriert haben oder irgendwas, was du dir so zum Vorbild genommen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also Vorbilder ohne Ende. Ich stehe mit meiner Art zu schreiben auf den Schultern von sehr vielen anderen. Da würde ich als allererstes, glaube ich, wahrscheinlich Toni Morrison nennen, Maya Angelou, Tsitsi Dangaremga hat ja auch eine ganz, ganz präzise und schöne Sprache in ihrem Roman. Chimamanda Ngozi Adichie, also eine Person, die aus der Diaspora schreibt und trotzdem ihre Romane geografisch auf dem Kontinent platziert und so. Da gibt es auf jeden Fall viele. Was war die andere Seite der Frage? Sorry. Weil ich muss irgendwann aufhören, sonst zähle ich immer noch so weiter. James Baldwin, da, da, da.
Einfach nur, ob es irgendwie einen Auslöser gab, eine konkrete Inspiration, dass du dachtest, es braucht die Geschichte.
Gar nicht. Also es war kein konkreter Auslöser. Ich würde sagen, es war fast das Gegenteil. Und zwar etwas, was so langsam anfängt, irgendwann zu brodeln und ohne dass du es mitkriegst, über Jahre immer heftiger wird. Und dann war irgendwie so der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt zerreißt es mich. Das ist jetzt halt so komisch zu sprechen, nachdem der Roman veröffentlicht und irgendwie auch relativ gut angekommen ist, weil es für mich in keiner Weise selbstverständlich war, zu denken, ich kann ein Buch schreiben. Also das an sich zu überlegen, okay, kann ich überhaupt einen Roman schreiben? Kann ich eigentlich ein ganzes Buch von vorn bis hinten schreiben? Und dann habe ich ja auch noch ADHS. Also wie viele Projekte bringe ich tatsächlich komplett zu Ende, wenn ich das Gefühl habe, ich muss sie aber unbedingt machen? Also da sind auch sehr viele Unsicherheiten gewesen. Und habe ich überhaupt die Ressourcen als Mutter und Single-Frau, mir dieses Privileg rauszunehmen, zu sagen, jo, ich setze mich jetzt hier hin und schreibe mal vor mich hin und hoffe, dass irgendwann in 2 Jahren jemand das lesen möchte. Und doch ist es so, dass ich viel andere Sachen gemacht habe und ich würde sagen, ein bisschen seit 2020, seitdem Deutschland gemerkt hat, oh, es gibt schwarze Menschen hier und oh, es gibt Rassismus und oh, das ist eigentlich nicht so cool. Und irgendwie die weiße Dominanzgesellschaft angefangen hat, sich Gedanken über Weißsein zu machen, gab es am Anfang für mich erstmal so eine Art Hoffnung, dass wir jetzt gut sprechen können. Und kaum haben wir angefangen zu sprechen über bestimmte Themen, die schwarze, deutsche Menschen betreffen, so habe ich gemerkt, dass wir auf einer komplett falschen Basis eigentlich darüber sprechen, weil es immer wieder nur um Schwarzsein im Verhältnis zu Schwarzsein in den USA geht. Und da machen wir es uns absolut viel zu leicht. Wir machen es uns aber auch zu leicht, wenn wir die antischwarzen Rassismusdebatten der USA 1:1 hierher übernehmen, weil die ihren Ursprung im transatlantischen Sklavenhandel haben und unsere deutsche schwarze Geschichte ihren Ursprung im deutschen Kolonialismus Afrikas haben. Und überhaupt dachte ich, wird es an der Zeit, dass es in die Mitte der Gesellschaft getragen wird, dass Deutschland Kolonialmacht war, weil ich der Meinung bin, dass wir uns so leicht davon ablenken lassen, immer wieder Leuten zu erklären, doch, 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 es war so, und gar nicht in den zweiten Gang schalten können, indem wir dann vielleicht darüber sprechen, ja, was machen wir jetzt damit? Es gibt Schulbücher heute im Jahr 2024, in denen die Überschrift des Kolonialismus-Kapitels, das vielleicht gerade mal über 2 Seiten geht, heißt Unser Platz an der Sonne. Und also so ein anderer Auslöser für mich war auch, dass ich das Gefühl hatte, diese ganzen Bücher zu Rassismus, Aufklärung, Sachbücher, die sind alle schon geschrieben, und Rassismus neigt auch dazu, uns davon abzulenken, die Sachen zu tun, die wir eigentlich tun wollen, weil wir immer wieder nur über den Rassismus und wie er funktioniert sprechen. Und für mich als schwarze Deutsche hat es halt auch bedeutet, welche Geschichten möchte ich lesen, welche Romane möchte ich lesen, was möchte ich im deutschen Literaturkanon sehen, was ist für mich deutsche Gegenwartsliteratur, die mich tatsächlich interessiert, die nicht weiß, cis, männlich und langweilig ist, die Geschichten, die ich schon tausendfach gehört habe, die Sehgewohnheiten, Lesgewohnheiten, die sich immer, immer wiederholen, nichts überrascht dich. Und halt auch aus welcher Perspektive, wenn ich jetzt zum Beispiel über den Kolonialismus schreibe, schreibe ich. Und habe das halt als große Chance gesehen, etwas zu kreieren, was vielleicht als Blueprint und vielleicht auch als Vorbild für die nächsten Leute, die so eine Art Geschichte erzählen wollen, dienen können. Und natürlich damit auch einen intersektionalen, feministischen Blick auf Geschichtserzählung, Geschichtsschreiben halt, ja, drauf, also anzuwenden. Und jetzt so nach 9 Monaten, ja, finde ich es ganz gut gelungen.
Ja, ich fand es auch sehr auffällig, dass du jetzt bei deinen Vorbildern sozusagen US-amerikanische schwarze Autorinnen genannt hast oder eben afrikanische Autorinnen genannt hast und nicht direkt irgendwie eine deutsche Person aufgetaucht ist. Und auch in deinen Ausführungen gerade, du hast ja auf 2020 angespielt und ich nehme an, du meintest das Erstarken der Black Lives Matter-Bewegung nach der Ermordung von George Floyd.
Ja, genau, ja. Ja. Sorry, stimmt, für andere war ja Corona. Nein, nicht zu verwechseln mit der anderen Krise.
Und das merkt man, finde ich, auch so stark in deinem Buch. Also es gibt ja diese 5 Frauen, das haben wir schon eben gesagt. Eine davon heißt Issa, so wie auch der Titel des Buches ist. Und Issa lebt so ungefähr in unserer Zeit, also in der nahen Vergangenheit, würde ich mal sagen. Und sie reist
2006. Ja.
Genau, und sie reist ja dann nach Kamerun zu ihrer Oma und ihrer Uroma, um für sich selber in ihrem Leben, das gerade so ein bisschen, ja, durcheinander ist, mehr Klarheit zu finden. Und ihre Uroma sagt dann, glaube ich, an einer Stelle mal sowas in der Richtung wie, dass es wichtig sei, die Vergangenheit anzuschauen, um die Gegenwart zu verstehen und dann die Zukunft gestalten zu können. Und das gilt ja irgendwie für Issa in dem Buch, aber wenn ich dich richtig lese, dann auch in gewisser Weise für die LeserInnen. Also sozusagen so eine nachdrückliche Einladung, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, oder?
Ja, absolut. Und echt auch spannend, dass du genau diesen Satz ausgewählt wirst. Denn ich habe teilweise unter dem Arbeitstitel Sankofa gearbeitet. Und Sankofa ist aus dem alten Adinkra eine Schriftform, die in Westafrika und in dem heutigen Ghana verbreitet war. Und Sankofa ist das Symbol, was einen Vogel darstellt, der ein Ei auf seinem Rücken auffängt, also seinen Hals umdreht, und bedeutet so viel wie, hab keine Angst, das zu holen, was du vergessen hast, und kann aber freier übersetzt werden als, genau, schaue in die Vergangenheit, und um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Und dieses Schaue in die Vergangenheit, vor allem nicht nur die Dinge, die man weiß und die offensichtlich sind, sondern was du halt vergessen hast, die unerzählten Geschichten, die gesichtslosen, die namenslosen Personen, und woher kommst du eigentlich wirklich? Und das in Kombination mit der Frage, woher kommst du? Weil das ist das Ding, was mich am allermeisten gestört hat im Jahr 2020. Wir hatten dann plötzlich schwarze, oft, muss ich zugeben, Mixed- und Lightskin-Menschen, Frauen vor allem, in Talkshows, die dann verzweifelt versucht haben, unter anderem einem keine Ahnung, Markus Lanz zu erklären, wie es sich anfühlt, schwarz in Deutschland zu sein, und wurden dann, wenn man dann als Beispiel die Frage, woher kommst du, nimmst, es gibt keine von den vielen Beispielen für Alltagsrassismus, die weiße Menschen so sehr triggert, wie wenn man auf die Frage, woher kommst du, aufmerksam macht. Und dann diskutieren die und die kämpfen. Und das in Kombination mit Sankofa hat für mich dazu geführt, dass ich überhaupt die Figur Issa erschaffen habe, weil die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, waren diese 100 Jahre und ein Familienepos über mehrere Epos, 300 Seiten, haha. Aber so, ich meine trotzdem so die Familiengeschichte von 5 Frauen, und dachte dann aber, oh, wie schaffe ich es, dass diese, und das war mir ja klar, weiße Leserschaft es sich hier nicht zu einfach macht. Wie schaffe ich es, dass es trotzdem trifft, dass es irgendwie trotzdem nah bleibt? Und dafür habe ich Issa erschaffen, die näher an unserer Zeit ist und die auch Deutsche ist und die auch deutsch sozialisiert ist. Da auch kommt dann die Sprache vor, wo man halt merkt, welche Sprache benutzt, nämlich Issa. Issa benutzt die Sprache of the colonizer. Also wie sie ihre eigene Haut, wie sie sich selbst, ihr eigenes Aussehen, das Aussehen ihrer Umgebung beschreibt, ist halt sehr westlich geprägt. So wie wir es sozusagen hier lernen, so wie ich es gelernt habe. Und dann gibt es die Erzählerin in der dritten Person, die eine viel differenziertere Sprache wählt, die ganz neue Sehgewohnheiten versucht aufzubauen, die vergleicht die Hautfarbe der Menschen, die sie beschreibt, nicht mit Essen, sondern sie sucht andere Bilder dafür, die das Gleiche eigentlich beschreiben und so viel schöner, zärtlicher, würdevoller, souveräner sind und auch, finde ich, viel präziser als Schokobraun ist. Alleine Schokolade gibt es in 500 verschiedenen Schattierungen. Wie einfach kann man es sich eigentlich machen, wenn doch melanisierte Haut Kupfer sein kann, sich golden anfühlen kann und die Farbe teilweise von Staub annehmen kann und ganz, ganz viele andere Sachen, wenn man nur mal kurz darüber nachdenkt. Und jetzt kann ich sagen, na ja, das Buch ist die Antwort auf die Frage, Issa, woher kommst du eigentlich? Also den Alltagsrassismus, den Issa auch ganz normal erlebt. Und wo Issa halt denkt, ja, okay, sei ich halt Afrika und dann sind sie zufrieden. Aber ich glaube, wenn du diese Frage Issa stellen würdest, müsstest du dir halt die 300 Seiten über 100 Jahre reinziehen und würdest dann vielleicht zu der sehr schlimmen Erkenntnis kommen, dass Issa hier ist, in Deutschland ist, weil ein deutscher Kolonialherr eine 11-Jährige vergewaltigt hat. Und wenn du nicht bereit bist, das anzuerkennen, dann solltest du diese Frage ganz anders stellen. Und ich glaube, das ist so dieser aktivistische Anspruch in mir gewesen, nochmal eine neue Narrative aufzumachen, wenn es um schwarze deutsche Geschichte geht.
Ja, total spannend. Und du bist jetzt schon auf diese 100 Jahre eingegangen. Und ich fand nämlich auch, also dadurch, dass es ja konkret um den deutschen Kolonialismus geht, ist es ja schon sehr nah dran. Also um jetzt mal in Zahlen zu sprechen, Kamerun war von 1884 bis 1919 ein sogenanntes Schutzgebiet der Deutschen, also de facto deutsche Kolonie. Und in deinem Roman setzt du, glaube ich, in dem Jahr 1903 ein, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Figur, die Issas Ur-Ur-Oma ist. Ja, vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr über diesen historischen Kontext erzählen, wie du den geschrieben hast, wie du den recherchiert hast, wie der entstanden ist.
Ja, also der historische Kontext ist eigentlich viel, viel früher entstanden als das Buch tatsächlich, weil ich schon seit vielen Jahren in dekolonialen Projekten arbeite. Und das hat zur Folge, dass ich sehr viel Zeit natürlich in Archiven verbringen musste. Jetzt vor einigen Jahren vor Corona hatten wir die Diskussion über die neue Eröffnung des Humboldt-Forums, und da war ich zum Beispiel auch sehr stark involviert. Und überhaupt, es ist immer mal spannend, in den Depots unserer Museen und Zoos zu gehen, weil Museen und Zoos nicht existieren würden, wenn es den Kolonialismus nicht gab und einfach Räume sind, die durch den Kolonialismus überhaupt in ihrer Form erschaffen wurden, wie wir sie halt heute kennen. Also unsere deutschen Sammlungen grundsätzlich. Und ich würde halt sagen, dass Sammlungen und diese Kulturinstitutionen unsere Gesellschaft extrem stark prägen, weil sie ja auch einen gewissen Bildungsauftrag haben. Und wenn du dann aber in die Keller guckst und halt schaust, dass es immer noch sehr viele Zoos gibt, in denen es wortwörtliche Leichen im Keller gibt von schwarzen Menschen, die dort irgendwann vielleicht auch ausgestellt wurden, wie viel uns das prägt. Und oft hatten halt diese Recherchen ein konkretes Ziel, beispielsweise einen antikolonialen Antrag im Parlament zu stellen oder eine Rede für eine ganz bestimmte Demonstration zu schreiben und da halt irgendwie all meine Fakten sicher zu haben. Und was aber passiert beim Recherchieren, ist, dass du eigentlich viel mehr Sachen findest, die du nicht benutzen kannst, als Sachen, die du benutzen kannst. Und so hat sich irgendwann in meinem Kopf sehr viel, in Anführungsstrichen, ganz, ganz großen Anführungsstrichen, unnötiges Wissen eingenistet. Und das waren halt oft persönliche kleine Geschichten, Nebensätze, Briefe, die ich halt gelesen habe, obwohl sie relativ privat sind. Ich fand es immer dann sehr spannend, diese Einzelgeschichten dann zu hören, also so oder zu lesen, Schutztruppen, die nach Hause schreiben zu ihrer Mutter. Wie schreibt ein Mörder, wie schreibt jemand, der gerade mehrere Menschen ermordet hat, dann am nächsten Tag seiner Mutter? Wie fühlt sich das an? Und plötzlich sprechen wir über das, worum es tatsächlich geht, denn nämlich über Menschen, die andere Menschen entmenschlichen. Und wir sprechen nicht mehr so sehr über Zahlen und Fakten. Also natürlich lese ich dann irgendwie eine Zahl von über 600.000 getöteten Afrikanern. Ja, was heißt das denn schon überhaupt? Ich kann mir die Zahl 600.000 nicht vorstellen. Aber wenn ich mir eine Szene vorstelle, in der tatsächlich diese eine Mutter ihr eines einziges Kind in der Hand hält, was gestorben ist, und diesen Schmerz nochmal 600.000-fach multipliziere, dann merke ich, dass wir überhaupt gar nicht erst anfangen müssen, über sowas wie Wiedergutmachung zu sprechen, denn das ist nicht wiedergutzumachen. Was jedoch ein Schlag ins Gesicht aller Nachkommen sind und aller schwarzen Menschen in Deutschland ist, so zu tun, als wäre das alles nicht passiert und so zu tun, als müssten diese Menschen ihre Existenz weiterhin rechtfertigen, obwohl sie Produkte grausamer Gewalt geworden sind. Und dann kam halt nochmal hinzu, dass 2020 mit Corona jeden Tag mehrmals ich dazu gezwungen war, den Namen Robert Koch zu hören. Und in meiner Welt, in meiner Lebensrealität ist über die letzten Jahre Robert Koch sowas Ähnliches wie wie Voldemort gewesen, wenn du dich mit Antirassismus und der Kolonialzeit beschäftigst. Und dann haben wir halt während Corona immer wieder das Robert-Koch-Institut. Kaum irgendjemandem war klar, was das eigentlich für Nachfahren von Opfern des Kolonialismus bedeutet, denn Robert Koch ist nur deswegen ein preistragender Mediziner geworden, der die westliche Medizin so viel weitergebracht hat, weil er das auf dem Rücken und mit den Leben Zehntausender schwarzer Frauen und schwarzen Menschen und schwarzen Kindern gemacht hat. Und das weiß man dann halt auch nicht. Und ich finde diese einseitige Erzählung, also Chimamanda hat in ihrem TED-Talk einmal von der Gefahr der einzelnen Geschichte gesprochen. Und wir haben die Gefahr der einzelnen Geschichten in allen Bismarck-Statuen, die in unseren Parks stehen und die Straßen, die wir nach diesen Mördern benannt haben. Ich komme aus Frankfurt, einer der größten, prominentesten Straßen ist die Miquel-Allee. Und ich kann weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und all das brodelt in mir, während ich dann einen Zwei-Seiten-Antrag schreibe und frage, ob wir als Stadt Frankfurt das N-Wort ächten und dann irgendwie in einer parlamentarischen Diskussion Leute sagen, was ist überhaupt dein Problem, was willst du überhaupt? Keiner benutzt das noch und es interessiert eigentlich keinen. Und in diesen ganzen Recherchen gab es all diese Sachen und ich bin auch immer wieder über gesichtslose und namenslose Frauen gestolpert, die irgendwie noch nicht mal eine richtige Fußnote waren. Und ja, doch irgendein Mann, der das, was auch immer ich am Lesen war, geschrieben habe, so sehr berührt und beeindruckt haben, dass sie ja immer noch wirkt und dass sie, auch wenn sie keinen Namen hat und kein Gesicht und schon mal gar keine Würde, hat sie es dann trotzdem ins Humboldt-Forum geschafft oder ins Depot des Weltkulturenmuseums oder irgendwo ins Naturkundemuseum von Stuttgart und so. Und wie krass muss eine Frau gewesen sein, die zu der Zeit unter diesen Umständen so einen Eindruck hinterlassen hat. Und ich würde sagen, dass egal wann und wo wir auf dieser Welt sind, die Geschichte komplett voll ist bis oben hin mit diesen Frauen und wir doch nie was von ihnen lesen und nie was von ihnen mitkriegen. Und das macht mich so wütend. Und das hat dann halt zu dieser Perspektive, also dieser nicht rein, aber doch dominant weiblichen Perspektive auf den Roman geführt.
Ja, wow. Da war jetzt so viel drin. Da könnte man eigentlich noch einzelne Podcast-Folgen nur mal zu Robert Koch machen.
Ja, bitte macht das mal. Bitte, bitte. Ich habe gar keine Zeit, das hier alles zu erzählen.
Aber genau, es wird deutlich, also du hast sehr viel historische Archivarbeit gemacht und dich informiert. Wird auch wieder deutlich, wie politisch eben dein Schreiben ist, indem du halt Geschichten erzählst, die irgendwie unsichtbar gemacht werden, verdeckt werden oder in der Regel nicht erzählt werden oder eben aus der Perspektive von einem deutschen Museum auf eine Art und Weise, die vielleicht respektlos und unangebracht ist. Ich würde jetzt gern noch weiter über Kamerun reden, aber vielleicht so ein bisschen auf das heute zu sprechen kommen. Also mit dem Versailler Vertrag musste Deutschland ja seine Kolonien aufgeben und dann wurde Kamerun in Britisch-Kamerun geteilt und Französisch-Kamerun. Und Issa reist jetzt ins heutige Kamerun und du hast es aber schon angedeutet, sie ist halt sehr deutsch, fühlt sich auch nicht immer so zugehörig, was sich an bestimmten Verhaltensweisen oder bestimmten Sprechweisen auch äußert. Also sie spricht zum Beispiel kein Pidgin oder nicht so gut Pidgin. Und vielleicht kannst du so ein bisschen über deine Herangehensweise dazu schreiben, also erzählen. Wie hast du das geschrieben oder was hast du dir gedacht beim Schreiben der nahen Vergangenheit von Kamerun?
Ich habe mir halt gedacht, dass ich es vermeiden möchte, dass dieser Roman innerhalb irgendeiner Woken Bubble bleibt. Ich wollte nicht, dass dieser Roman als politisch eingeordnet wird. Und dann war es auch so, das muss ich auch ein bisschen zugeben, dass ich auch ganz vielen Leuten einen ganz großen Zahn ziehen wollte, denn ich persönlich werde immer wieder versucht, in Ecken gestellt zu werden. Und es gibt so viele Fremdzuschreibungen, dass ich oft gar nicht mehr weiß, was davon noch stimmt und was nicht. Und ich glaube, einer der größten Fehlinformationen, die über mich verbreitet werden, ist, dass ich in irgendeiner Form radikal bin, dass ich Menschen Sachen verbieten möchte, dass ich zensieren möchte und dass ich nichts kann, außer zu meckern. Ich habe auch, dass das erste Kapitel ein Issa-Kapitel ist, was sehr schnell geht und auch mit ganz, ganz viel Humor daherkommt, dass man auch gar nicht wirklich weiß als lesende Person, worum geht's hier gerade eigentlich? Like, what is our deal? Das ist Absicht, weil es mir bei der Figur Issa einfach darum ging, sie so menschlich und nahbar wie möglich zu machen. Und zwar ihre Persönlichkeit, auch wenn ihre Geschichte, ihre Biografie und das, was man vielleicht auf dem Papier von ihr sehen würde, einen eher dazu einlädt, sich von ihr zu distanzieren. Das ist nämlich auch ähnlich, was ich oft erlebe, dass Leute irgendwann zu mir kommen und sagen, oh mein Gott, sie sind aber nett. Oder, oh mein Gott, sie sind ja so sympathisch. Und ich denke so, der überraschende Ton unten drunter. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man dann so liest, Aktivistin Antirassismus und man erwartet, dass ich irgendwie ankomme und dir jedes Mal mit dem Stock auf den Kopf haue, wenn du irgendeinen komischen Begriff benutzt. Und deswegen habe ich mich für diese Leichtigkeit bei Issa entschieden und habe auch, also ich habe anfangs auch lange mit dem Gedanken gespielt, sie so zu schreiben, dass ihre Hautfarbe gar nicht offensichtlich ist. Also dass man meinen könnte, sie wäre weiß, weil man ja auch einfach immer noch so stark davon ausgeht, dass Deutschsein gleich weiß sein bedeutet und sie ist halt eine schwarze Deutsche. Ihre Persönlichkeit oder ich glaube, was sie so sympathisch macht, auch wenn es Sachen gibt, die mich sehr an ihr so stören, ist, dass sie grundsätzlich immer erstmal das Vertraute im Fremden sucht. Also du hast ja eben schon total schön gesagt, dass sie da ankommt und sehr, sehr deutsch ist und sich sehr, sehr fremd fühlt. Und sie ist in dem Land geboren, daran erinnert sie sich natürlich nicht, aber sie erinnert sich schon an ihre Besuche in ihrer Kindheit. Und mir war es da halt auch wichtig, wieder so eine intersektionale Perspektive anzunehmen, weil nur weil man schwarz ist, heißt es nicht, dass man die Strukturen von Kolonialismus oder Rassismus versteht. Und ich glaube, dass wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, man erstmal deutsch sozialisiert ist und dass Issa einen damit halt sehr gut an die Hand nehmen konnte. Und du musst Kamerun nicht kennen, ohne den Roman zu kennen. Und mir war es auch nochmal wichtig, das ist jetzt das letzte unversprochen, dass es ein deutscher Roman ist und dass es nicht heißt, ach, das ist ein kamerunischer Roman. Also es ist eine deutsche Geschichte, die in großen Teilen in Kamerun spielt, aber die Wahl, dass die Geschichte im Flugzeug anfängt und im Flugzeug aufhört, also eine Reise ist von Frankfurt nach Douala und von Douala zurück nach Frankfurt. Das war so eine dramaturgische Entscheidung dafür.
Ja, danke für die Einblicke. Ich würde, obwohl es sich um eine deutsche Geschichte handelt, gerne nochmal auf das Pidgin auch zu sprechen kommen, weil ich das als sprachliche Entscheidung in Romanen immer so interessant finde, wenn es eigentlich mehrere Sprachen gibt, die die Charaktere sprechen, aber der Roman ja eigentlich in einer Sprache veröffentlicht wird. Und mir ist aufgefallen, dass du es jetzt halt so gemacht hast, dass halt manchmal so ein paar ja, Pidgin-Wörter einfließen oder so Ausdrücke einfließen, was ich bisher, glaube ich, sonst nur in englischsprachigen Romanen tatsächlich gelesen habe und aus deutschsprachigen Romanen gar nicht so kenne. Und vielleicht kannst du einfach dazu noch ein bisschen erzählen, weil ich fand es schön zu lesen.
Ja, das war halt auch da wieder den Inhalt und die Form zusammenzubringen. Und der Inhalt wäre in dem Fall, was bedeutet multikulturell sozialisiert zu sein? Und es ist, glaube ich, nicht nur die Lebensrealität der afrikanischen Diaspora, aber jeder Diaspora in Deutschland, dass wir ja so extrem code switchen. Die jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die mit ihren Eltern, also ich finde es zum Beispiel total spannend, welche Sprache sprichst du mit deinen Eltern? Sprichst du schon mit deinen Eltern Deutsch? Oder sprichst du noch in der Muttersprache deiner Eltern, obwohl ja Deutsch oft sozusagen unsere Native-Sprache ist? Und auch, was ich ganz oft erlebe, was total normal ist, umso diverser eine Freundesgruppe ist, desto mehr Sprachen fließen in das alltägliche Sprechen mit ein. Ich bin Frankfurterin und ich brauche nur einmal vor die Straße gehen und ich höre Hamdulillah, Inshallah, Bruder, Wallah, nein und so weiter. Und das ist ja auch, wie schafft man es, trotz bestimmter Sprachbarrieren sich zu verständigen? Und ich wollte mit dem offensichtlichen Einfließen lassen von Pidgin auch zeigen, welchen Einfluss Kolonialismus auch auf Sprache einfach hat, weil Pidgin ja eine Mutation aus allen Kolonialsprachen eigentlich ist. Also wenn du in Spanien bist, wirst du spanische Elemente raushören. Wenn du Deutsche bist, wirst du deutsche Elemente raushören. Wenn du Englisch sprichst, dann Englische und Französische sind halt eben auch drin. Portugiesisch kann ich nicht, deswegen weiß ich das nicht, aber ich wette irgendwo auch. Also ein Pidgin ist ja auch vor allem in West- und Zentralafrika verbreitet und auch über so einen riesigen Bereich eine einheitliche Sprache zu haben, die jede Person versteht, beeindruckt mich so unendlich und ist für mich auch noch mal eine aktivistische Entscheidung gewesen, eine Gegennarrative zu der europäischen Sicht auf Afrika, afrikanische Länder, Bildung und so weiter zu sehen, weil wenn jetzt hier eine Fünfjährige zwei Sprachen spricht, dann ist es so wow und eigentlich sind die meisten migrantischen Menschen multilingual und können ohne Probleme zwischen den Sprachen hin und her switchen. Ich wollte auch Englisch ein bisschen benutzen. Und dann ist es aber zu viel geworden. Also ich habe das dann auch zusammen mit dem Lektorat nicht richtig geschafft, dass das eine runde Geschichte bleibt, weil man im Pidgin besonders für das Land Kamerun nochmal erkennen sollte, wie sehr der Kolonialismus bis in die Gegenwart reicht. Und wenn wir jetzt über die heutige, also 2024, politische Situation in Kamerun sprechen, so herrscht immer noch Bürgerkrieg zwischen dem anglophonen und dem frankophonen Teil. Und es war mir auch nochmal wichtig, es Deutschland nicht zu einfach zu machen, zu sagen, naja, Versailler Vertrag, wir haben es halt verloren, naja, gegen die Franzosen schon. Und doch hat ja der anglophone Teil, also die deutschen Plantagebesitzer und Händler, die im englischsprachigen Teil waren, für sich eine andere Entscheidung getroffen, nämlich selbstständig Land von der Krone abzukaufen. Das heißt, auch wenn der englische Teil Kameruns unter faktisch britischer Kolonialherrschaft war, so war er immer wirtschaftlich unter deutscher Herrschaft und ist es auch noch bis heute, was man einfach daran sieht, wenn man mal darunter geht, wie heißen die Kinder, wie heißen die Schulen, die Straßen und so weiter. Und da Deutschland auch nie wirklich rausgegangen.
Ja, spannend. Jetzt springe ich mal so ein bisschen, damit wir gleich einen Abschluss finden. Mhm. Und zwar würde mich auch noch total interessieren, wie du denn die deutsche Literaturbranche wahrnimmst. Das ist ja dein Debütroman und ich nehme an, du bist da recht neu eingestiegen. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Wie alle neuen Bereiche, in die man reinkommt, findet man erstmal sau cool. Und ich glaube, so richtig will ja wirklich nie jemand wissen, wie die Wurst gemacht wird. Und ich merke jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich wissen wollte, wie Bücher gemacht werden. Ich bin eine Literaturliebhaberin. Ich liebe Bücher. Ich liebe auch so diesen Neugeruch von Büchern und so. Und dann, es gibt für mich nichts Besseres. Und es liegen immer verschiedene auf meinem Nachttisch und werden abwechselnd gelesen. Und jetzt weiß ich ein bisschen, wie die Wurst gemacht wurde. Und das ist ein bisschen desillusionierend natürlich, weil ich so dankbar bin und so glücklich darüber bin, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Buch zu schreiben. Und dass dieses Buch, dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Buch zu schreiben, weil ich hätte das ja sowieso schreiben können, sondern dass ich die Möglichkeit habe, dass dieses Buch von so vielen Menschen gelesen wird tatsächlich. Ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, auch tatsächlich ein gutes Honorar für dieses Buch zu bekommen. Und jetzt kommen wir halt an das ganze Desillusionierende, dass ich eigentlich gemerkt habe, wie schwierig es ist und wie sehr, also wie viel Arbeit noch vor uns steht, wenn wir marginalisierte Stimmen in die Mitte des deutschen Literaturkanons reinbringen wollen. Weil ja doch am Ende es sehr mächtige weiße Institutionen sind, die ein Stück weit das immer so Dagewesene auf ihrem Rücken haben. Ich merke auch, dass ich jetzt mit Schriftstellerin sein, in so eine komische, also in eine andere Welt eingetaucht bin, weil ich auf Lesereise bin. Und ich sage die gleichen Sachen, die ich seit 15 Jahren sage, leicht abgewandelt und beziehe sie auf ein literarisches Werk. Und es sitzen Räume voller Menschen und hören mir so toll zu. Menschen, die genauso aussehen wie die Menschen, die mich vor 3 Jahren noch mit Eiern beworfen haben, wenn ich genau das Gleiche gesagt habe. Also das heißt, ich kriege einmal mit, welche Privilegien damit einhergehen, wenn man Teil der deutschen Literaturszene ist, im Land der Dichter und Denker und dann auch noch Belletristik. Also richtig krass so. Und ich bin ja genau die gleiche Person. Ich rede genauso, wie ich vorher auch schon geredet habe. Und mir werden so viel mehr Kompetenzen zugeschrieben. Und es ist ja nicht so, als hätte ich diese Kompetenzen nicht vorher schon gehabt. Also verstehst du, was ich meine? So ein bisschen, die waren ja da. Die haben es ja überhaupt ermöglicht, aber egal. Das ist sozusagen der eine Teil davon. Der andere Teil ist aber auch, dass wie alles ich jetzt noch mehr weiß, als ich je zu vermuten geglaubt hätte, wie scheiße das Patriarchat und der Kapitalismus ist. Also, dass ein Buch, was, wenn ich es politisch, würde ich sagen, vermarktet hätte oder so, aber wenn ich genau das gleiche als Sachbuch geschrieben hätte, wäre es, glaube ich, als Peripheriethema gesehen worden. Also irgendwas, was am Rande der Gesellschaft stattfindet. Und in dem Moment, in dem ich einen deutschen Traditionsverlag habe und der das als Spitzentitel relativ prominent platziert, kommt das automatisch in die Mitte der Gesellschaft. Also ich fahre in der Lesereise an Orte, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Und da ist ein komplett voller Raum von Menschen, die alle dieses Buch gelesen haben und begeistert sind. Ich glaube aber niemals kommen würden, wenn da ein Poster stehen würde, Miriam Mahn kommt und spricht mit euch über Kolonialismus. Das finde ich super spannend. Und dann gibt's natürlich auch diesen finanziellen Teil, einfach zu merken, auch im Literaturbetrieb geht es dann am Ende ums Geld verdienen und bestätigt mich als Aktivistin halt einfach darin, dass der Vater und der Urgroßvater aller Scheiße das Patriarchat und der Kapitalismus sind, weil egal wie toll Sachen sind und Kunst und Kultur ist ja eigentlich etwas so Wertvolles, was irgendwie alles sein kann und eigentlich auch alles sein sollte und nichts ist in unserer Verfassung so sehr geschützt wie die Kunst und Redefreiheit und Meinungsfreiheit. Und dann merkst du immer, Einschränkungen kommen dann, wenn der Kapitalismus und das Patriarchat reinkommen. Also kannst du wirklich so über Männer reden? Uiuiuiui, die schreit ja nur über Frauen. Oh nein, können wir das so veröffentlichen? Shit, es ist eine dark-skin-schwarze Frau auf dem Cover. Bist du ganz sicher, dass du das so möchtest? Vielleicht kauft niemand das Buch, weil es so aussieht, wie es aussieht. Und dann geht's halt schon los. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Issa uns allen beweist, dass es anders geht. Und ich freue mich immer, wenn ich am Flughafen oder am Bahnhof dann einfach Issa da stehen sehe mit ihrem Afro und ihren krassen Augen und ihrer sich immer wieder wechselnden Stimmung, je nachdem, wie man dieses Cover anguckt. Und ich hoffe, 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 dass die deutsche Literaturwelt gerade jetzt in dieser politischen Lage und wohin wir uns bewegen, nicht wieder diese Türen schließt und diese Fenster, sondern weiterhin versteht, dass es noch so viele unerzählte Geschichten gibt und dass sie gelesen werden sollen und dass sie gelesen werden müssen und geschrieben werden müssen. Und vielleicht auch aktiv auf die Suche danach geht.
Ja, weil das ist natürlich auch wieder die Gefahr, dass das dann jetzt ein, in Anführungsstrichen, als Trend gesehen wurde. Und ach ja, jetzt hatten wir ja die schwarze Autorin, dann machen wir jetzt wieder was anderes. Aber es gibt ja zum Glück auch so kleine, wie nennt man das, so kleine Eckchen, die vielleicht auch dagegen wirken. Also ich habe gesehen, dass du beteiligt am Resonanzenfestival warst. Vielleicht willst du da noch kurz einen Satz zu sagen.
Ich sage ein Namen, Sharon Doduat Otu. Also googelt diese Frau und folgt und unterstützt alles, was sie tut.
Das kann ich nur unterschreiben. Wir haben auch in unserer letzten Podcast-Folge nochmal über Adas Raum gesprochen und ist ein absoluter Favorit von Pokolit. Als allerletztes würde ich dich jetzt einfach nur noch mal fragen, ob es irgendwas gibt, das du noch gerne sagen würdest.
Ich habe ja den Roman, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich tatsächlich am Schreiben war. Und jetzt, wenn ich über ihn spreche, merke ich, wie unglaublich aktuell die Themen sind, die ich da verhandeln wollte. Und gerade in der Woche, in der wir sind, die Aktionstage gegen Gewalt an Frauen, nach der Veröffentlichung der BKA-Erhebung über Gewalt an Frauen, möchte ich alle Frauen nochmal aufrufen, sich tatsächlich klar darüber zu werden, was eine Solidarität untereinander bedeutet und was wir erreichen könnten, wenn wir verstehen, dass das Patriarchat unser Feind ist and that you cannot dismantle the master's house with the master's tools. Genau. Ich bitte alle um tatsächliche Solidarität untereinander, denn wir haben nur uns. Wie die Figuren in Issa.
Danke dir dafür.
Sehr gerne.
Das war das Gespräch zwischen Mirjane Mahn und Anna. Ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Und bevor wir zum Ende der Folge kommen, gibt es natürlich auch wieder eine Buchempfehlung. Aber diesmal haben wir uns dafür entschieden, euch unsere Lieblingsbücher des Jahres vorzustellen. Und hier hört ihr einmal in Annas Buchempfehlung rein.
2024 habe ich super viele tolle Bücher gelesen. Aber eins davon ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, und zwar Babel von R.F. Kuang. Die Genrebeschreibung hätte mich jetzt eigentlich eher abgeschreckt. Es ist nämlich Fantasy und Dark Academia. Aber Eva Zirka hat das Buch für Pokolit rezensiert und die Rezension klang dann so toll, dass ich mir das Buch besorgt habe. Und es hat mich dann auch wirklich total gepackt. Das Buch spielt in einer vergangenen Welt. Großbritannien ist noch eine einflussreiche Kolonialmacht und die Macht basiert hauptsächlich auf Magie. Die Briten haben ganz viele Silberbarren, die magische Fähigkeiten haben. Zum Beispiel kann das Silber Kutschen oder Schiffe schneller werden lassen. Dazu müssen Wörter in das Silber eingraviert werden und ihre Übersetzungen. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, aber Kuang verbringt wirklich viel Zeit in dem Buch damit, das genau zu erklären. Und ihr merkt vielleicht schon, dass das Buch auf jeden Fall was für Sprachnerds und ÜbersetzerInnen ist. Die Geschichte handelt dann von einem britischen Professor, der den chinesischen Waisenjungen Robin Swift zu sich holt. Den Namen hat der Junge sich selbst ausgedacht. Seinen chinesischen Namen erfahren wir nie. Robin soll in England am Übersetzungsinstitut studieren. Und natürlich ist das keine Wohltat von dem Professor, sondern er möchte Robin Swift mit seinen Sprachkenntnissen letztendlich für den britischen Machterhalt ausnutzen. Aber Robin Swift ist nur am Anfang beeindruckt von England und wird dann langsam, aber stetig immer kritischer. Und dann geht es in dem Buch viel um die Frage, ob und wie die Kolonialherrschaft eigentlich bekämpft werden kann. Und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall total spannend. Ich kann das Buch wirklich allen von Herzen empfehlen.
Das war einmal Annas Buchempfehlung. Meine Buchempfehlung ist von der britischen Autorin Deborah Levy, Things I Don't Want to Know. Das Buch gehört zu ihrer dreiteiligen Essay-Reihe, wozu auch noch The Cost of Living und Real Estate gehören, die ich diesen Sommer geradezu verschlungen habe. Erstmal nicht typische Pokolit-Literatur, was ich aber gerade an diesem ersten Teil so unglaublich interessant fand und warum ich ihn so wärmstens empfehlen kann, ist, dass Deborah Levy über ihre Kindheit in Südafrika spricht. Sie wurde in Südafrika geboren und das Buch beginnt eigentlich auf Mallorca und es geht immer so ein bisschen darum, wo sie eigentlich herkommt, was für einen Akzent sie spricht. Und sie umschifft diese Frage dann immer so ein bisschen, fängt dann im Buch aber an zu erzählen von ihrer Kindheit in Südafrika. Ihr Vater war Mitglied des African National Congresses und wurde dann für seine Unterstützung von Nelson Mandela von der Apartheid-Regierung 1964 festgenommen. Und da setzt diese Geschichte so ein bisschen ein. Sie beschreibt dann, wie sie nicht bei ihrer Mutter bleiben konnte, sondern von der Familienseite ihrer Mutter aufgezogen wurde, für ein paar Jahre dort zur Schule gegangen ist. Diese beschreibt sie als Upper Middle Class English Colonial Family. Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis, was man sieht, dass sie als Kind eigentlich noch gar nicht so richtig versteht, was passiert ist, aber sie auch schon als Kind wahrgenommen hat, dass die Familienseite ihrer Mutter die Handlung des Vaters nicht verständlich fand, dass die Familie reich war, dass sie zum Beispiel eine Haushälterin hat, die schwarz ist, wie diese behandelt wird, wie Mixed-Race-Beziehungen verurteilt werden und so weiter. Und das sieht man alles so ein bisschen aus einer kindlichen Perspektive. Dann erzählt sie weiter, wie ihr Vater irgendwann aus dem Gefängnis entlassen wird und die Familie dann aber nach London flieht. Das ist meine Empfehlung für euch. Ich fand diese Perspektive unglaublich interessant, aber auch so ein bisschen mehr so eine Idee zu bekommen, wie so ein Spannungsverhältnis ist, wenn ein Teil der Familie die Apartheid-Regierung unterstützt hat und der andere Teil der Familie den African National Congress. Und ich finde, da gibt sie einen sehr guten Einblick, wie sie das als Kind wahrgenommen hat. Für die erste Staffel dieses Podcasts haben wir eine Projektförderung des Berliner Senats für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, dass wir diesen Podcast dadurch starten konnten. Wir danken auch Julian Priessen, der die Titelmelodie des Podcasts komponiert hat. Wenn ihr helfen wollt, die verschiedenen Formate von Pokolit nachhaltiger und unabhängiger zu machen, könnt ihr unsere Arbeit über Steady unterstützen. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dazu. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Schaut gerne auf pokolit.com vorbei. Wir freuen uns auch immer, von euch auf Instagram zu hören. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut.